Hi, mein Name ist Luisa Schmidt und mir gegenüber sitzt Judith Scheidt. Wir beide gehen in die 11. Klasse.
Wir gehen seit 2019 auf die Straße mit Fridays for Future und organisieren Proteste. In den letzten Monaten haben wir immer wieder beobachtet, wie gespalten die Gesellschaft über Klimaaktivismus und vor allem über die letzte Generation denkt. Uns stellt sich die Frage, wie man mit den Protesten der letzten Generation umgehen sollte. Deswegen beschäftigen wir uns erstmal mit dem aktuellen Umgang.
Dabei differenzieren wir zwischen gesellschaftlichem und juristischem Umgang. Viele Deutsche sehen in den Klimaklebern das Feindbild, die Straßen blockieren, Farbe an Kunstwerke oder Denkmäler werfen, um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen. Die Reaktionen darauf sind teilweise sehr stark, von Seiten der Polizei, der Gesellschaft und der Justiz.
Hey! Was sagt ihr denn das so? Was sagt ihr denn?
Dieses Video habe ich vor kurzem in Den Haag aufgenommen, wo ich zusammen mit anderen europäischen AktivistInnen, manche auch von der letzten Generation, an einer Straßenblockade gegen fossile Subventionen teilgenommen habe. Während zum Beispiel ich als Päckchen weggetragen wurde, wurden an ihnen Schmerzgriffe angewendet. Das sind so Druckpunkt- und Hebeltechniken, die die Polizei ausüben kann, um Menschen dazu zu bringen, selbst zu laufen und sich eben nicht tragen zu lassen. Die sind auch erstmal rechtskonform. Auf dem Video ist aber zu sehen, wie Menschen auch an allen Vieren weggetragen wurden, während an ihnen Schmerzgriffe angewendet werden. Das heißt, selbst wenn sie gewollt hätten, konnten sie gar nicht laufen und so die Schmerzen beenden. Und dieses Vorgehen sehen wir auch in Deutschland manchmal.
Ja, und ebenso gibt es immer wieder Fälle von Selbstjustiz von Seiten der Autofahrer, welche zum Beispiel Aktivisten Wasser über den Kopf schütten, sie von der Straße zerren oder auch in Stralsund, wo ein LKW-Fahrer eine Aktivistin anfuhr. In Bayern kamen AktivistInnen, unter anderem auch eine Schülerin, bereits mehrere Wochen in Präventivhaft. Präventivhaft bzw. Unterbindungsgewahrsam ist umstritten. Dabei wird eine Person vorbeugend in Gewahrsam genommen, bei der die Gefahr auf das Begehen einer Straftat besteht.
Ursprünglich war deren Funktion, Terroristen von Anschlägen abzuhalten. Inzwischen wird diese auch zur Vorbeugung von Gewalttaten und Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung verwendet. Dabei sagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die Präventionshaft gegen die AktivistInnen der letzten Generation sei nicht menschenrechtskonform. Auf der Homepage von Amnesty steht dazu: Dabei geht es offensichtlich nicht um Gefahrenabwehr, sondern um Abschreckung. Und das darf in einem Rechtsstaat nicht die Antwort auf friedlichen Protest sein. Denn auch störender Protest ist von der Versammlungsfreiheit geschützt.
Für ihre Aktion erfahren die Aktivistinnen juristische Konsequenzen. Dazu haben wir auch eine Person der letzten Generation interviewt. Moritz ist 27. Er nimmt an Straßenblockaden teil, wieder und wieder. Jetzt wurde er für 3 Blockaden in Heidelberg, Stuttgart und Heilbronn zu Haftstrafen verurteilt.
Also ich habe 3 verschiedene Urteile. Und einmal zu 4 Monaten, einmal zu 4, dann nochmal zu 4 Monaten, einmal zu 3 Monaten und es gibt zusammen 11 Monate.
Es war damit begründet, dass es schon sehr viele rechtskräftige Urteile oder eben auch Strafbefehle gegen mich gibt und es wirkt halt strafverschärfend. Also es kann ein Gericht strafverschärfend dazu ziehen und das machen die meisten Gerichte auch.
Das heißt, zuerst werden Geldstrafen verhängt und wenn das nichts bringt, Haftstrafen.
Ich finde aber auch, dass es erstmal gerechtfertigt ist, also weil in einem Rechtsstaat ist es halt so, dass bei Regelverstößen ohne Ausnahmen auch Konsequenzen folgen müssen. Also wenn man das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht, bei der man erstmal nicht weiß, wie man die da wegbekommt, ist es halt einfach Vandalismus und wird bestraft. Und genauso kann es ankleben, an eine Straße unter Vandalismus fallen, wenn dadurch der Asphalt beschädigt wird.
Ja, aber tatsächlich ist der Grundsatz der letzten Generation, dass alle ihre Aktivisti bei den Aktionen ihre Identitäten nicht verschleiern. Sie entziehen sich also in keinster Weise ihrer Strafe oder dem Rechtsstaat. Vor circa einem Jahr gab es außerdem Schlagzeilen, dass durch die Blockade der letzten Generation ein Rettungswagen einer verunglückten Fahrradfahrerin nicht schnell genug helfen konnte, weil die Autos in dem verursachten Stau keine Rettungsgasse gebildet haben. Moritz meinte dazu, dass sie dafür immer einen Plan B haben. Denn es gibt immer eine Fahrbahn, an die sich niemand anklebt.
Für uns stellt sich aber trotzdem die Frage, wie weit Protest gehen darf. Für Moritz wäre dann Schluss, wenn Lebewesen verletzt werden, das heißt Menschen, Tiere oder Pflanzen.
Es gibt ja auch den Vorwurf, dass die Aktionsform der letzten Generation der Erpressung gleicht, weil so lange gestört werden soll, bis nachgegeben wird. Ich verstehe den Vorwurf ein bisschen, weil in einer Demokratie man nicht einfach durchsetzen und erzwingen kann, was man möchte. Und eine Veränderung muss auch von der ganzen Gesellschaft mitgetragen werden, damit sie nachhaltig ist.
Man muss aber auch sagen, dass das ja irgendwie also der Sinn von Protest ist, also möglichst viel Druck aufzubauen, bis etwas verändert wird. Und wo ist dann die Grenze zu einer antidemokratischen Erpressung? Und das Prinzip der Erpressung sozusagen gibt es ja streng genommen auch bei Streiks, weißt du? Also wenn BusfahrerInnen streiken, dann erpressen sie ja auch den Arbeitgeber, bis es zu Verhandlungen kommt. Und es gibt ja auch das Streikrecht. Also ich würde sagen, Erpressung kann auch eine demokratische Form des starken Druckaufbaus sein, solange es ohne Gewalt passiert.
Ja. Und das Problem ist halt, dass bei der letzten Generation da viel stärker differenziert werden muss als bei einem Arbeitsstreik. Der grundlegende Unterschied ist ja, dass die letzte Generation eine Veränderung fordert, die gesamtgesellschaftliche Auswirkungen hätte. Das heißt, auch Menschen, die nicht derselben Meinung sind, weil sie andere Prioritäten haben, sind davon betroffen. Es geht also nicht um einen verhandelbaren Konflikt zweier Parteien wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern es ist ein gesellschaftlicher Konflikt, der so schnell durch kurzweilige Verhandlungen nicht zu lösen ist.
Die Forderung der letzten Generation ist ja auch die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, also die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 bis 2 Grad. Deswegen ist es auch hier ein Unterschied zu Arbeiterstreiks, bei denen man sagen kann, gut, ihr kriegt 2 Euro mehr die Stunde, weil die Forderung nach 1,5 Grad Politik ist ja keine Verhandlungsfrage, bei der man sagen kann, okay, wir geben euch 10 Windräder mehr pro Jahr, sondern eine Ja-Nein-Frage. Also möchte die Gesellschaft und die Politik 1,5 Grad Politik betreiben, ja oder nein? Und wenn nicht, muss weiter mit Protesten gerechnet werden.
Wir finden nicht, dass es ein antidemokratischer Protest ist, weil ziviler Ungehorsam ja auch in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes der Verfassung verankert ist. Ziviler Ungehorsam ist demnach ein legitimes Mittel zum Widerstand gegen jeden, der die verfassungsrechtliche Ordnung gefährdet, wenn kein anderes Mittel möglich ist.
Artikel 20a des Grundgesetzes sichert außerdem das Recht auf gesunde Lebensgrundlagen zu. Das Bundesverfassungsgericht hat 2021 das Klimapaket der GroKo von 2019 als in Teilen verfassungswidrig eingestuft und sich dabei auf Artikel 20a berufen und zusätzlich Klimaschutz als Grundrecht eingestuft. Die Erreichung der Temperaturziele des Pariser Klimaabkommens sowie langfristige Klimaneutralität sei mit Artikel 20a gesichert. Somit wird Klimaschutz justiziabel und verfassungsrechtlich relevant. Der zivile Ungehorsam kann also auch so ausgelegt werden, dass er unter Artikel 20 Absatz 4 fällt, da die verfassungsrechtliche Ordnung mit Nichteinhaltung des Pariser Klimaabkommens gefährdet ist.
Und trotzdem fallen und fielen besonders in der Anfangszeit der letzten Generation immer wieder die Bezeichnungen wie Klimaterroristen, Klima-RAF oder sogar Vergleiche mit den Taliban. Jedoch sieht der Verfassungsschutz die AktivistInnen nicht als extremistisch an. Ich finde es irgendwie krass, dass manchmal so schnell mit extremistisch oder gewalttätig um sich geworfen wird, weil es dafür am Ende ja schon eigentlich einfache Kriterien gibt. Also sie wollen nicht das System stürzen oder so, sie richten keine Gewalt gegen Menschen oder Tiere und auch keine Gewalt gegen persönliche Gegenstände.
Ja, aber man kann, wenn man juristisch ganz genau ist, natürlich schon sagen, dass Vandalismus ganz klar eine Form der Gewalt ist, auch wenn er sich, wie du sagst, nur gegen öffentliche Gegenstände richtet und nie gegen personenspezifische Dinge oder sogar Menschen.
Ja, also finde ich auch, das stimmt auf jeden Fall. Trotz allem ist die Art und Weise, wie sie den Vandalismus durchführen, ja schon friedlich. Also sie rennen ja jetzt nicht durch die Straßen und schlagen irgendwelche Fenster ein, sondern sie stehen ja schon eigentlich friedlich davor während dem Besprühen und verschleiern auch hier wieder nicht ihre Identität.
Alles in allem halten wir jedenfalls Begriffe wie Klima-RAF oder Vergleiche mit den Taliban für nicht gerechtfertigt. Und ich finde auch, dass man sich anschauen muss, woher diese Begriffe kommen. Die wurden oftmals von Rechten oder dem Springer Verlag sozusagen in den Umlauf gebracht. Und für mich gilt jedenfalls immer, wenn Rechte oder der Springer Verlag irgendwas geil finden, muss man sich überlegen, warum das denn so ist. Also zumal diese Begriffe ja auch die Taten der RAF oder den Taliban stark verharmlosen.
Die Protestforscherin Lena Heuber sieht in der letzten Generation jedenfalls keine Gefahr der Radikalisierung hin zum Extremismus. Laut ihr gab es in der Vergangenheit schon radikalere Proteste, wie zum Beispiel die Anti-AKW-Bewegung oder die Friedensproteste der 70er und 80er. Das könne sich zwar noch ändern, aber aktuell gäbe es dafür keine Anzeichen.
Ja, trotzdem halte ich es schon für möglich oder vielleicht einfach für logisch, dass in den kommenden Jahren, wenn sich die Klimakrise weiter verschlimmert und auch immer mehr Menschen unter ihr leiden, die Klimabewegung sich weiter radikalisiert. Es stellt sich aber auch die Frage, ob es wirklich die Klimabewegung ist, welche sich radikalisiert und nicht vielleicht auch die Klimagegner und Menschen aus der rechten Ecke. Also ich meine, wenn du so zurückdenkst, erinnerst du dich noch so, als wir in der 7. Klasse immer so freitags alleine aufgestanden sind und dann fanden das viele halt einfach komisch und jetzt ist es halt so, dass viele unserer Freundinnen positiv gestimmt sind, aber genau diejenigen, die das früher schon so komisch fanden, jetzt geradezu hasserfüllt über Klimaaktivistinnen reden oder davon reden, ja, man solle einfach über die drüber fahren, ist doch egal und so.
Ja, und tatsächlich wurden von Rechten für den vorhin erwähnten LKW-Fahrer aus Stralsund, der eine Aktivistin angefahren hat, Spenden gesammelt. Er hat auch dafür juristische Konsequenzen erhalten. Und trotzdem ist es eine gruselige Entwicklung, dass Menschen für absichtliche Körperverletzungen sogar Geld spenden. Dabei findet nicht nur eine gesellschaftliche Radikalisierung statt, sondern die Repression der Polizei und Justiz nehmen ebenfalls an manchen Stellen zu. Im Mai wurden Razzien bei Aktivisti der letzten Generation aufgrund des Verdachts einer kriminellen Vereinigung durchgeführt. Das kann man jetzt überzogen finden oder nicht. Allerdings hat sich jetzt vor kurzem herausgestellt, dass ebenfalls Razzien bei einer Werbe- und bei einer Veranstaltungsagentur durchgeführt wurden, die ausschließlich mit Fridays for Future in Verbindung stehen, bei dem auch ein Datensatz von 5000 Adressen, möglicherweise Privatadressen, konfisziert wurden. Fridays for Future legte dagegen Beschwerde ein.
Am 19. September führte Amnesty International erstmals Deutschland auf einer Liste von Ländern auf, in denen Proteste auf undemokratische Weise unterdrückt und niedergeschlagen werden und begründete dies ganz direkt vor allem mit dem Umgang mit Klimaaktivistinnen.
Für uns gibt es zumindest im Moment keine Anzeichen von Extremismus oder Radikalisierung. Daher empfinden wir den aktuellen Umgang als teilweise unverhältnismäßig, wie zum Beispiel bei der Anwendung von Gewalt oder der Präventionshaft.
Wir erkennen auch an, dass man in einem Rechtsstaat Konsequenzen für sein Handeln tragen muss. Rechtsprechung entwickelt sich ja auch, also es kann irgendwann zu einem Präzedenzfall kommen, der das Recht auf Lebensgrundlagen höher gewichtet und die Protestform, in der sich verstärkende Klimakrise legitimiert. Nur aktuell ist die Rechtsprechung halt einfach noch anders.
In jedem Fall erachten wir Haftstrafen nicht als Lösung des Konflikts, da die Protestler trotzdem weitermachen werden. Auch Moritz würde sich sogar von dieser nicht stoppen lassen. Der Konflikt wird so nur noch weiter emotionalisiert. Für uns sind die Möglichkeiten im juristischen Bereich somit ausgelastet, sodass dieser das Problem nicht lösen wird.
Wir beobachten bei diesem Thema eine gefährliche gesellschaftliche Spaltung, die langfristig in einer Zeit, in der die AfD 20% bekommt und sich die Übergriffe auf KlimaaktivistInnen häufen, ein hohes explosives Potenzial hat. Deshalb halten wir es für die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens und der Demokratie für essentiell, die Blockaden zu minimieren oder zu stoppen. Dazu sind die Aktivisten der letzten Generation aber erst bereit, sobald sie Zusicherungen von Seiten der Politik erhalten.
Wir beobachten außerdem, dass das Thema Klimaschutz aktuell aufgrund der politischen Vernachlässigung dessen von einem Thema der Politik zu einem Thema der Zivilbevölkerung wird, mit dem Ergebnis der Hilflosigkeit und Verzweiflung auf der einen Seite und Wut und Abgestumpftheit auf der anderen. Daher glauben wir, dass die einzige Möglichkeit, mit den Protesten umzugehen, die Wahrnehmung der politischen Verantwortung ist und am Ende die Umsetzung von Klimaschutz und Einhaltung des Pariser Klimaabkommens selbst.
Wir erachten also Klimaschutz als Demokratieschutz und glauben, dass es daher PolitikerInnen braucht, die Klimaschutz in die Hand nehmen und dabei die Gesellschaft mitnehmen und vereinen.
Das war's von unserer Seite. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann Sie uns hören.